Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Christiane Kess herzlich willkommen. In den Pariser U-Bahn-Schächten, auf den Bahnsteigen, wo sonst an Werktagen tausende Menschen von A nach B eilen, herrschte heute gähnende Leere. Der Eiffelturm und andere Touristenattraktionen waren geschlossen. In anderen französischen Städten bot sich ein ähnliches Bild. Ein Generalstreik im öffentlichen Dienst hat Frankreich lahmgelegt. Der Grund sind Proteste gegen die geplante Rentenreform der Regierung. Mittlerweile erreichen uns auch Bilder von gewaltsamen Ausschreitungen. Gleich ein Eindrücke und Informationen von unserem Korrespondenten in Paris. Die Sozialdemokraten kommen auch nach dem Mitgliederentscheid für die Parteiführung nicht zur Ruhe. Vor dem morgen beginnenden Parteitag berichten wir auch darüber. Und es wird ernst für Donald Trump. Das US-Repräsentantenhaus geht den nächsten wichtigen Schritt hin zu einem Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten. Es wird die zweite große Herausforderung für den französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Die massenhaften und zum Teil extrem gewalttätigen Proteste der Gelbwestenbewegung hat er überstanden. Aber heute kündigte sich mit einem Generalstreik im öffentlichen Leben das an, was Frankreich nun eine Weile bevorstehen könnte. Nichts geht mehr. An Bussen, Bahnen, in der Schule oder auch in manchen Krankenhäusern. Die Angestellten im öffentlichen Dienst haben heute gegen die Pläne der Regierung gestreikt, Frankreichs Rentensystem zu reformieren. Und sie haben bei den Protesten auf der Straße zahlreiche Unterstützung bekommen. Jürgen König in Paris, wie liefen diese landesweiten Demonstrationen denn ab?
Wir haben es ja von in den Nachrichten gehört, in ganz Frankreich etwa 700.000 Menschen auf der Straße. So viele waren es seit Beginn der Gelbwestenbewegung vor gut einem Jahr nicht mehr. Diese Kundgebungen verliefen überwiegend friedlich, wenn es auch schon relativ früh gegen Mittag zur ersten Ausschreitung kam. In Nantes war das. Ähnliche Bilder gab es aus Lyon und im Verlauf des Nachmittags dann immer mehr auch aus Paris. Dort wurden Steine geworfen, es brannten Mülltonnen und Bauwagen. Rund 6.000 Polizisten und Gendarmen waren im Einsatz. Sie setzten Tränengas ein. Es gab etliche Festnahmen von Demonstranten. Zu den ganz großen anhaltenden Krawallen, die manche befürchtet hatten, kam es aber nicht.
Wie reagiert jetzt die Regierung?
Also was die Demonstrationen angeht, zurückhalten. Präsident Macron betonte mehrfach, er respektiere das Streikrecht und werde die Kundgebung aufmerksam sowie, so wörtlich, mit Ruhe und Entschlossenheit verfolgen. Sein Premierminister Edouard Philippe, er verbrachte den Nachmittag im Krisenstab des Verkehrsministeriums, lobte von dort aus den guten Verlauf der meisten Demonstrationen, also zeigte sich sehr dialogbereit. Und er versuchte dazu beizutragen, dass der Verkehr, zumal der Eisenbahnverkehr, der heute über Stunden fast völlig zum Erliegen kam, dass der morgen wieder im Wortsinne ins Rollen kommt. Etwas jedenfalls. Mitte nächster Woche, hieß es heute, will die Regierung dann die Pläne zur Rentenreform detailliert vorstellen.
Und was weiß man bisher darüber?
Naja, es soll ein einheitliches Rentensystem werden, ein Punktesystem. Jeder eingezahlte Euro soll künftig zur Rente beitragen. Während ja das jetzige System sich noch an Beitragsjahren orientiert, wonach Rentenrechte erst ab bestimmten Stufen erworben werden. Das Hauptziel dieser Vereinheitlichung ist es, die seit Jahrzehnten existierenden insgesamt 42 Sonderrentensysteme für einzelne Berufsgruppen abzuschaffen und mit ihnen eben auch bestimmte Vorrechte, wie zum Beispiel ein sehr frühes Renteneintrittsalter. Dagegen richten sich vor allem die Proteste der betroffenen Berufsgruppen, zum Beispiel der Eisenbahner. Darüber hinaus ist die Sorge aber schon eine allumfassende, dass diese Rentenreform vor allem darauf hinausläuft, dass sehr viele Franzosen in Zukunft länger werden arbeiten müssen, bei eher niedrigeren Renten.
Und was haben vor diesem Hintergrund die Gewerkschaften für die kommenden Tage und Wochen vor?
Also konkret weiß man, dass die Bahn und die Pariser Verkehrsbetriebe noch mindestens bis Montag streiken wollen und werden. Grundsätzlich ist das Ziel der Gewerkschaften, dass die Regierung die Rentenreform zurücknimmt, komplett. Deswegen haben sie von vornherein etliche unbefristete Streiks angekündigt, wohl auch, um der Sache ein größeres Gewicht zu geben, um an die historische Parallele von 1995 zu erinnern. Damals fand auch am 5. Dezember ein nationaler Aktionstag gegen die damals von Präsident Chirac und Alain Juppé geplante Rentenreform statt. 3 Wochen insgesamt dauerten die Streiks, dann gab die Regierung auf und entsprechendes wünscht man sich jetzt wieder. Gleichzeitig verhandeln die Gewerkschaften aber mit der Regierung über die Rentenreform. Das geht schon seit Tagen, wird mindestens noch bis zum 10. Dezember so weitergehen. Inwieweit sie ernsthaft, also mit Blick auf eine Kompromisslösung verhandeln, das ist die große Frage.
Dankeschön für diese Einschätzungen aus Paris, Jürgen König. Bei ihren Plänen zum Klimaschutz tritt die Große Koalition in Berlin auf der Stelle. Monatelang hat es gedauert, bis SPD und Union sich auf die Eckpunkte für ein Klimaschutzgesetz einigen konnten. Die Abgeordneten des Bundestages stimmten dem dann zwar zu, aber ein paar Aspekte des Vorhabens gingen im Bundesrat nicht durch und liegen nun im Vermittlungsausschuss zwischen der Länderkammer und dem Bundestag. Experten waren sich ohnehin weitgehend einig, dass die Pläne nicht dazu führen werden, dass Deutschland seine Klimaschutzziele erreicht. Einer der zentralen Knackpunkte ist der Verkehrssektor, beim Klimaschutz seit Jahren nicht vorankommt. Das Umweltbundesamt, also die zentrale Umweltbehörde im Land, hat auch drastischere Maßnahmen vorgeschlagen, um das zu ändern, wie heute bekannt wurde. Katharina Hamberger berichtet.
Pendlerpauschale abschaffen, Wegfall von Diesel- und Dienstwagenprivilegien und noch so einiges mehr. Das fordert das Umweltbundesamt, damit auch im Verkehrssektor die Klimaziele erreicht werden können. Denn nach Ansicht der Behörde reichen die von der Bundesregierung geplanten Maßnahmen nicht. Sie schätzt, dass mit diesen immer noch eine Klimaschutzlücke von 20 bis 30 Millionen Tonnen CO2 bliebe. Das sagte die Präsidentin des Umweltbundesamtes, Maria Krautsberger der Süddeutschen Zeitung, die über das Papier des UBA berichtet. Geht es zum Beispiel um den Diesel, sollen die steuerlichen Privilegien für diesen Kraftstoff aus Sicht der obersten Umweltbehörde wegfallen. Die Steuer für den Liter Diesel würde dann bis 2030, so schreibt die Süddeutsche Zeitung, voraussichtlich um rund 70 Cent auf 1,19 Euro steigen. Auch Benzin würde teurer werden, um rund 47 Cent. Zudem sieht es das Umweltbundesamt als nötig an, um die Klimaziele im Verkehrssektor zu erreichen, dass die Lkw-Maut steigt und ein Tempolimit auf Autobahnen von 120 km/h eingeführt wird. Der Ausgleich sozialer Härten wird von der Behörde außerdem als entscheidend eingestuft. Bereits im Juni hatte das Umweltbundesamt das Papier erarbeitet, während die Bundesregierung über ihr Klimapaket verhandelte. Veröffentlicht wurde es allerdings nicht. Dem hätte das Umweltministerium als übergeordnete Behörde zustimmen müssen. Man habe es, heißt es aus dem Ministerium von Svenja Schulze, dem Verkehrsministerium überlassen wollen, eigene Vorschläge zu erarbeiten. Grundsätzlich aber seien die Maßnahmen aus der Studie geeignet, um die Klimaziele im Verkehrsbereich zu erreichen, sagte ein Sprecher des Ministeriums. Dass die Studie jetzt öffentlich wird, dürfte allerdings auch kein Zufall sein. Zum einen hat der Bundesrat einem Teil des Klimapakets der Bundesregierung nicht zugestimmt. Es geht dabei um steuerliche Änderungen, wie unter anderem die Erhöhung der Pendlerpauschale. Wir sind gerade mitten in der konkreten Umsetzung des ausgewogenen Klimapakets, ließ nun Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer zu dem Papier des UBA mitteilen. Dieses Paket sei gemeinsam so beschlossen und nichts anderes. Die Bürger erneut mit Verzicht, Verboten und Verteuerung aller Umweltbundesamt in Panik zu versetzen, sei der falsche Ansatz, so der CSU-Politiker. Ähnliches kommt von FDP-Politiker Oliver Luxitsch. Das Papier sei sozialer Sprengstoff, meint er. Statt sachlich über Klimaziele im Verkehr zu diskutieren, schreibe das Umweltbundesamt einen Wunschzettel, der den Unmut in der Bevölkerung weiter befeuere. Kritik auch von der Linken. Die Abschaffung der Pendlerpauschale bringe Probleme für alle Menschen, die keinen Zugang zum gut ausgebauten Nahverkehrsnetz der Städte hätten, sagte Linken-Politiker Ralf Lenkert dem SWR. Die Grünen hingegen begrüßen das Papier. So forderte deren Fraktionschef Anton Hofreiter in den Zeitungen der Funke Mediengruppe die Bundesregierung auf zu handeln. Besonders Verkehrsminister Andreas Scheuer müsse seine Verweigerungshaltung aufgeben. Bei den Sozialdemokraten wird das Papier im Gegensatz zum Koalitionspartner nicht nur negativ bewertet. Deckt sich doch so manche Forderung mit denen der SPD wie ein Tempolimit auf Autobahnen. Morgen beginnt zudem der Parteitag der Sozialdemokraten. Auch das dürfte ein Grund für das Öffentlichwerden des UBA-Papieres sein. Denn die designierten Parteivorsitzenden Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken haben das Klimapaket der Bundesregierung in der Vergangenheit als unzureichend kritisiert und angekündigt, mit der Union nochmal darüber reden zu wollen. Auf dem Parteitag wird der Klimaschutz also wohl eines der wichtigen Themen werden.
Katharina Hamberger berichtete aus Berlin. Thema auch auf der Klimakonferenz der Vereinten Nationen in Madrid. Dort wollen die Delegierten bis zum 13. Dezember die Regeln für das 2015 abgeschlossene Pariser Klimaabkommen endgültig festzurren. Umweltschützer befürchten nun aber Tricksereien bei der Umsetzung dieser Vorgaben. Jakob Mayer berichtet.
Umweltschützer warnen davor, bei den Verhandlungen in Madrid die Ziele der Pariser Klimavereinbarung zu verwässern. Die sieht vor, dass auch Marktmechanismen genutzt werden können, um die Erderwärmung deutlich unter 2 Grad zu halten. Regeln dafür sollen beim Gipfel in Madrid gefunden werden. Ein neuer Verhandlungstext liegt vor, den Umweltverbände allerdings äußerst kritisch sehen. Wir sind sehr besorgt, hieß es. Ihre Befürchtung? Staaten könnten sich beim Handel mit Ausstoßrechten Gutschriften doppelt anrechnen. Außerdem könnten sich Regierungen alte Zertifikate aus früheren Handelssystemen gutschreiben. Nach Angaben von Umweltschützern sind daran besonders China, Indien und Russland interessiert. Laut der Organisation Carbon Market Watch geht es um ein Volumen von 19 Milliarden Tonnen CO2. Das entspreche dem Ausstoß von 700 Kohlekraftwerken über 10 Jahre. Wenn das zusätzlich auf den Markt kommt, so die Befürchtung, verdirbt das die Preise und führt nicht zu mehr, sondern zu deutlich weniger Klimaschutz. Auch beim zweiten Verhandlungsthema sind die Fronten nach Angaben von Fachleuten verhärtet. Ärmere Länder fordern einen Ausgleich für Schäden und Verluste durch Stürme, Dürren und Überschwemmungen. Dafür wollen Industriestaaten bisher keine Mittel bereitstellen.
Informationen von Jakob Mayer. Die Innenminister der Bundesländer sind heute in Lübeck zusammengekommen. Die Palette an Themen reichte vom Datenaustausch bei Rechtsextremisten über höhere Strafen bei Kindesmissbrauch bis hin zu Abschiebungen in das Bürgerkriegsland Syrien. Die Einzelheiten hat Anna Grusnick.
Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Lübeck, mehrstündiges Kamingespräch in vertraulicher Atmosphäre im Rathaus, gemeinsames Abendessen. Die Innenminister verständigten sich bei ihrer Konferenz in Lübeck darauf, Abschiebungen von schweren Straftätern nach Syrien zu erlauben. Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz Grote sagte, es sei den Menschen in Deutschland schwer zu vermitteln, dass jemand, der schwere Straftaten begeht, dennoch den Schutzstatus des Flüchtlings hat. Allerdings sei das Vorhaben in der Praxis mit hohen Hürden verbunden. So gäbe es keine Strukturen in Syrien, die als Anlaufstelle da sind, um entsprechende Rückführungspapiere auszustellen. Gleichzeitig verständigten sich die Innenminister darauf, den Abschiebestopp nach Syrien zu verlängern. Eine gemeinsame Linie gibt es auch beim Thema Kindesmissbrauch. Die Innenminister werben dafür, Strafen zu verschärfen und wollen mit den Justizministern besprechen, ob entsprechende Daten über verurteilte Straftäter im Bundeszentralregister länger gespeichert werden können. Hessens Innenminister Beuth sprach sich für einen verstärkten bundesweiten Datenaustausch über Rechtsextremisten zwischen den Behörden aus. Was bei Gefährdern schon alltäglich sei, müsse künftig bei allen rechtsmotivierten Straftätern automatisch erfolgen, erklärte Beuth. Morgen geht die Innenministerkonferenz in Lübeck zu Ende.
Anna Grusnick berichtete. Der Mord liegt schon ein paar Monate zurück, aber die Umstände der Tat haben jetzt eine diplomatische Krise zwischen Berlin und Moskau ausgelöst. Im August war ein Georgier im kleinen Tiergarten in Berlin erschossen worden. Der Mann soll im sogenannten Zweiten Tschetschenienkrieg gegen Russland gekämpft haben. Laut Bundesanwaltschaft wurde er von russischen Behörden als Terrorist eingestuft und verfolgt. Ein Verdächtiger wurde festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Die These eines Auftragsmordes. Das steht im Raum. Der Generalbundesanwalt ermittelt, die Bundesregierung hat 2 russische Diplomaten ausgewiesen und Moskau kündigte daraufhin Vergeltungsmaßnahmen an. Klaus Remme berichtet.
Parteiübergreifend wird die aktuelle Entwicklung als ernsthafte Belastung der bilateralen Beziehungen gewertet. Der außenpolitische Sprecher der Grünen, Omid Noripur, sagte gegenüber NTV:
Jetzt haben wir einen Fall, bei dem es aussieht, als gäbe es eine massive Verletzung der Souveränität der Bundesrepublik durch den Staat Russland. Und das kann man nicht einfach hinnehmen und das muss man auch so benennen. Das geht so nicht weiter.
Gestern hatte der Generalbundesanwalt die Ermittlungen übernommen. Es geht dabei um nicht weniger als die Möglichkeit, dass die Tötung des 40-jährigen Georgiers im August mitten in Berlin im Auftrag staatlicher russischer Stellen erfolgte. Stefan Thome ist stellvertretender Fraktionschef der FDP und Mitglied im Parlamentarischen Kontrollgremium.
Das ist ein diplomatischer Störfall allerersten Grades. Das ist ein gravierender Vorfall, der nicht ungeahndet bleiben kann.
So Thome im ZDF-Morgenmagazin. 2 Mitarbeiter der russischen Botschaft wurden gestern mit sofortiger Wirkung ausgewiesen. Die Bundeskanzlerin wählte weniger dramatische Worte.
In den bilateralen Beziehungen ist es natürlich schon ein Ereignis, dass wir eben von Russland leider keine aktive Hilfe bei der Aufklärung dieses Vorfalls bekommen haben.
Angela Merkel gestern am Rande des NATO-Gipfels in London. Mangelnder Aufklärungswille, das ist die konkrete Begründung für die Ausweisung der russischen Diplomaten. Der mutmaßliche Mord liegt inzwischen 3,5 Monate zurück und Moskau mauert. Eine absolut haltlose Spekulation, so reagierte Kreml-Sprecher Peskow auf Vorwürfe der Verwicklung staatlicher russischer Stellen. Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter zeigte sich im Bayerischen Rundfunk unbeeindruckt.
Wichtig ist, dass Russland nicht kooperativ kooperationswillig ist. Sie wollen nicht an der Aufklärung mitwirken. Und deswegen ist der Aufschrei, der jetzt aus Russland kommt, scheinheilig.
Eskalationspotenzial ist leicht zu erkennen. Mit Blick auf die Ausweisung von Diplomaten muss man wohl mit Vergeltung rechnen. Wenn sich der Verdacht jedoch erhärten sollte, dann entstehe ohnehin eine neue Lage, so Kiesewetter.
Dann brauchen wir eine europäisch abgestimmte Antwort. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der russische Botschafter in Deutschland einbestellt wird. Aber wichtig ist, dass wir Europäer ähnlich solidarisch sind wie seinerzeit mit Großbritannien bei dem Mordanschlag auf Skripal und seine Tochter.
Die neuerliche Belastung der deutsch-russischen Beziehungen kommt zur Unzeit. Am Montag kommen die Staats- und Regierungschefs von Deutschland, Frankreich, Russland und der Ukraine in Paris zusammen, um über Fortschritte im festgefahrenen Konflikt zwischen Kiew und Moskau zu beraten. Gerade dieser Krieg vor unserer Haustür, wie Außenminister Heiko Maas vor einigen Tagen sagte, zeigt, wie wichtig gute Beziehungen zwischen Russland und dem Westen wären. Doch der europapolitische Sprecher der FDP, Michael Link, ehemals Staatsminister im Auswärtigen Amt, sieht den Schlüssel dafür eindeutig in Russland. Link im Deutschlandfunk.
Es mangelt nicht an Gesprächsangeboten an Moskau, es mangelt an einer Bereitschaft, auf die multilateralen Instrumente, zum Beispiel vertrauensbildende Maßnahmen, auch im Abrüstungsbereich, russischerseits einzulassen.
Aus Berlin der Bericht von Klaus Remme. Wie geht es weiter mit der SPD und wie geht es weiter mit der Großen Koalition? Das Schicksal der Partei ist mit dem Bestehen der Regierung verbunden. Das ungeliebte Regierungsbündnis hat einen weiteren Dämpfer bekommen, nachdem das Duo Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans von den SPD-Mitgliedern als Team für den Parteivorsitz gewählt wurde. Die beiden stehen einer Fortsetzung der Koalition mit der Union mindestens skeptisch gegenüber. Morgen sollen sie auf einem Parteitag von den Delegierten auch offiziell ins Amt gewählt werden. Mittlerweile sind sie vorsichtig geworden mit radikalen Forderungen. Das spiegelt sich jetzt auch im Leitantrag des Parteivorstands wider. Der sieht nun keine Abstimmung über Ende oder Fortsetzung der Großen Koalition vor, stattdessen Gespräche mit der Union über mehrere Vorhaben. Frank Capellan berichtet.
Von einer lebhaften Sitzung des Vorstandes spricht die neue Vorsitzende. Übersetzt heißt das, es ist hoch hergegangen und es wurde heftig gestritten. Nichts anderes konnte erwartet werden, wenn eine alte, doch überwiegend GroKo-freundlich gestimmte Parteispitze auf zwei neue trifft, die ihre Wahl ganz erheblich auch ihrer Abneigung gegenüber dem Bündnis mit der Union zu verdanken haben.
Sie werden nachvollziehen können, dass es nicht die reine Lehre sein kann dessen, wovon wir überzeugt sind. Das ist das Wesen eines Kompromisses, aber es geht in die richtige Richtung.
Insbesondere Saskia Esken wollte mehr. Sie hatte einen härteren Kurs gegenüber der Union eingefordert. Sie hatte auf Nachverhandlungen gedrungen, die vom Koalitionspartner schnell abgelehnt wurden. Esken hatte für diesen Fall gedroht, den Delegierten einen Ausstieg aus dem Bündnis zu empfehlen. Davon aber ist jetzt keine Rede mehr.
Wir sind der Auffassung, das sind wirklich Kompromisslinien, mit denen wir vor der Öffentlichkeit, vor den Menschen im Land bestehen können.
Betont Norbert Walter-Borjans, der Co-Vorsitzende. Wenn der Parteitag morgen der Linie des neuen Führungsduos folgt, sollen schon in der kommenden Woche Gespräche mit dem Koalitionspartner geführt werden. Walter-Borjans will beim Klimaschutz etwa nachlegen, doch nicht nur das.
Es muss weitergehen mit der Frage massiver Investitionen in die öffentliche Infrastruktur. Und es muss auch weitergehen mit arbeitsmarktpolitischen Entscheidungen, also etwa vor allem einen Mindestlohn von 12 Euro anzustreben. Wir haben ausdrücklich immer gesagt, der Ausstieg aus der Großen Koalition ist kein Selbstzweck. Aber es wird auch niemand erwarten können, dass man ohne Wenn und Aber in einer Koalition bleibt, in der eine Menge Fragen geklärt werden müssen.
Walter-Borjans und Esken stehen unter Druck. Ihre harte Linie aus dem Wahlkampf um den Parteivorsitz drohte zum Ende der Koalition zu führen. Dem eigenen Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz mussten zudem Brücken gebaut werden. Die Forderung nach einer schnellen Abkehr von der schwarzen Null hätte ihn in den Rücktritt getrieben. Arbeitsminister Hubertus Heil soll maßgeblich daran beteiligt gewesen sein, auch das zu verhindern.
Es geht ja darum, die Kräfte zu bündeln, die SPD auch zusammenzuhalten, weil die SPD eine wichtige Rolle für unser Land hat.
Hubertus Heil möchte als stellvertretender Parteivorsitzender den Weg der SPD mitgestalten. Wenn es allerdings dabei bleibt, den beiden neuen Vorsitzenden nur drei Vize zur Seite zu stellen, könnte es morgen zu einer Kampfkandidatur Heils gegen Juso Chef Kevin Kühnert kommen. Auch er will sich zur Wahl stellen. Gesetzt sind zwei Frauen als Stellvertreterinnen. Anke Rehlinger, Wirtschaftsministerin im Saarland, und Clara Geiwitz aus Brandenburg. Dass die im Kampf um den Parteivorsitz unterlegene antritt, wertet Walter-Borjans als erfolgreiches Brückenbauen.
Weil das sozusagen ein Stück auch das Zeichen ist, die unmittelbaren Wettbewerber einzubeziehen.
Innerhalb eines Jahres wollen sie die Zustimmungswerte für die SPD verdoppeln. Und natürlich nehmen sie auch in Anspruch, wieder eine Regierung führen zu können. Die noch amtierende Kanzlerin kann ein Schmunzeln nicht ganz unterdrücken, als sie heute gefragt wird, was sie denn vom Parteitag der SPD erwartet.
Also, ich gehöre zu den Menschen, sowohl bei den eigenen Parteitagen als auch bei den Parteitagen der anderen Parteien, dass ich einfach mir anschaue, was auf den Parteitagen passiert. Deshalb werde ich natürlich überhaupt keine Erwartungen formulieren.
Angela Merkel dürfte sehr genau hinschauen. Von dem, was da so passiert bei der SPD, dürfte maßgeblich abhängen, wie es mit ihrer Regierung weitergeht.
Frank Kapellan berichtete, seit September laufen Ermittlungen für eine mögliche Amtsenthebung von US-Präsident Trump. Jetzt rutscht das Verfahren ein großes Stück näher, denn die demokratische Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi hat den Justizausschuss aufgefordert, die Anklageschrift gegen den Präsidenten zu formulieren. Das ist eine Voraussetzung für ein späteres Votum des Repräsentantenhauses über ein mögliches Impeachment. Informationen dazu aus Washington von Thilo Kössler.
5 Minuten und 50 Sekunden dauerte die Erklärung von Nancy Pelosi. Die Mehrheitsführerin des Repräsentantenhauses beauftragte den Justizausschuss offiziell damit, die Anklagepunkte gegen Präsident Trump zusammenzutragen und auszuarbeiten.
Today I am asking our chairman to proceed with articles of impeachment.
Damit tat Nancy Pelosi einen weiteren Schritt in Richtung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Präsident Trump. Es wäre das dritte in der Geschichte der US-amerikanischen Demokratie. Pelosi sagte, sie bedauere diese Entwicklung. Der Präsident lasse jedoch keine andere Wahl, als so zu handeln. Die Demokratie stehe auf dem Spiel.
Our democracy is what is at stake. The president leaves us no choice but to act.
Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses begründete die Entscheidung mit dem Amtsmissbrauch des Präsidenten. Die Fakten seien unbestritten, sagte Pelosi.
The facts are uncontested.
Donald Trump habe die nationale Sicherheit und die Integrität der Wahlen untergraben.
The president has engaged in abuse of power, undermining our national security and jeopardizing the integrity of our elections.
Gestützt auf die Expertise von Verfassungsrechtlern, die gestern mehrheitlich für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump plädiert hatten, hielt Nancy Pelosi dem Präsidenten Verfassungsbruch vor. Konkret geht es dabei um den Vorwurf, Donald Trump habe in einem Telefonat den ukrainischen Präsidenten unter Druck gesetzt, um Ermittlungen gegen seinen innenpolitischen Rivalen Joe Biden zu erzwingen. Damit habe er seine persönlichen Interessen über die nationalen Interessen gestellt. Trump habe versucht, ein weiteres Mal die Wahlen zu seinem Vorteil zu korrumpieren, sagte Nancy Pelosi in Anspielung auf die russische Intervention im Wahlkampf von 2016.
He is trying to corrupt once again the election for his own benefit.
Das Weiße Haus reagierte umgehend auf die Erklärung der demokratischen Mehrheitsführerin im Haus. Sie und ihre Partei sollten sich schämen, schrieb zunächst Trumps Sprecherin Stephanie Grisham im Nachrichtendienst Twitter. Der Präsident freue sich auf ein faires Verfahren im Senat. Wenig später äußerte sich Trump selbst in einem Tweet und erklärte, dass das Amtsenthebungsverfahren gegen ihn zur Routine für künftige Präsidenten zu werden drohe. Zum konkreten Zeitplan wollte sich Nancy Pelosi auch wenig später in einer Pressekonferenz nicht äußern. Denkbar ist jedoch, dass das Repräsentantenhaus noch vor Weihnachten über die offizielle Eröffnung des Impeachment-Verfahrens abstimmt. Anschließend wird das Verfahren an den Senat weitergereicht, in dem die Republikaner die Mehrheit haben. Sie werden das Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump aller Voraussicht nach zu Fall bringen. Die Republikaner werfen unterdessen den Demokraten immer lauter vor, dass ihr Motiv nicht die Sorge um die Verfassung sei, sondern ihr Hass auf Donald Trump. Ein Vorwurf, den Nancy Pelosi energisch zurückwies. Sie hasse als Christin niemanden, sondern bete für den Präsidenten, sagte sie.
I don't hate anyone. I was raised in a way that is full of love and always prayed for the president. And I still pray for the president.
Aus Washington der Bericht von Thilo Kössler. Gerade Eltern, die ihre Kinder nach einem Umzug in ein neues Bundesland, in ein anderes Bundesland, in eine neue Schule schicken, macht es zu schaffen, dass das Schulsystem oft auch ein ganz anderes ist. Ein sogenannter Nationaler Bildungsrat sollte für mehr Einheit sorgen. Bayern und Baden-Württemberg aber lehnten das Vorhaben ab. Die Kultusminister kamen bei ihrem Treffen heute zu einer anderen Lösung. Christiane Habermals berichtet.
Zwei überraschende Ergebnisse zeichneten die Kultusminister der Länder heute bei ihrem Treffen in Berlin. Erstens, der Nationale Bildungsrat ist tot. Zweitens, es soll einen nationalen Bildungsrat geben, aber er wird anders heißen und er wird ohne den Bund stattfinden. Die Kultusministerkonferenz hat sich darauf verständigt, gemeinsam einen Expertenbeirat einzurichten, der die Länder in Sachen Bildung beraten und neue Empfehlungen für die Bildungspolitik entwickeln soll. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek aber soll außen vor bleiben.
Wir haben uns darüber verständigt, dass wir ein wissenschaftliches Beratungsgremium an die KMK holen wollen, aufbauen wollen, wo uns dann über bildungspolitische Entwicklungen oder auch empirische Entwicklungen konkret berät. Also ein wissenschaftlicher Beirat soll implementiert werden, um ein Stück weit die Grundidee eines nationalen Bildungsrats mit aufzunehmen. Ein beratendes Gremium, dessen Ausgestaltung wir jetzt in den nächsten Monaten uns anschauen werden.
Erklärte die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann gegenüber unserem Hauptstadtstudio. Man sehe die Notwendigkeit, sich besser untereinander abzustimmen und wolle auch auf die Expertise von externen Bildungsforschern zurückgreifen. Doch den Bund brauche man dafür nicht, so die CDU-Ministerin. Für sie sei dies die bessere Variante, der sich auch die SPD-Länder hätten anschließen können.
Weil es eben nicht richtig ist, dass Berlin Vorgaben macht und die 16 Bundesländer, die die Zuständigkeit für Berlin haben, diese dann umsetzen sollen. Ich glaube nicht, dass etwas besser wird, wenn es zwingend aus Berlin kommt. Da gibt es durchaus Beispiele. Und ich glaube auch nicht, dass es richtig ist, dass Berlin zuständig ist für die Schule in Neukölln und für die Schule im Allgäu.
Ursprünglich hatte die Große Koalition vereinbart, einen nationalen Bildungsrat einzurichten, um für mehr Vergleichbarkeit und Transparenz im Bildungssystem zu sorgen. Darin sollten neben Bildungsexperten Vertreter des Bundes und der Länder sitzen. Die beiden Südländer Bayern und Baden-Württemberg hatten nach monatelangen Beratungen angekündigt, aus dem Vorhaben auszusteigen. Sie befürchteten zu viel Einfluss aus Berlin auf ihre Bildungspolitik. Jetzt wollen es die Länder alleine ausrichten. Zusätzlich wollen die Kultusminister einen Staatsvertrag der Länder auf den Weg bringen, in dem die Länder sich auf die großen gemeinsamen Linien in der Bildungspolitik festlegen wollen. Dieser werde seit mehr als 2 Jahren in internen Gremien vorbereitet. Darin solle es verbindliche Vereinbarungen geben, die für alle Länder gelten sollten, sagte Eisenmann. Bis zum Frühjahr wolle man einen Textentwurf vorlegen. Allerdings müsste ein solcher Staatsvertrag von allen 16 Länderparlamenten verabschiedet werden. Das Ausscheren Bayerns und Baden-Württembergs aus dem Nationalen Bildungsrat hatte für viel Unmut gesorgt. Die SPD-geführten Länder hatten den beiden Südländern Egoismus vorgeworfen. Ärger hat es auch um die Ferienzeiten gegeben. Das Thema wurde heute aber erst einmal vertagt.
Informationen von Christiane Habermals. Und in Berlin sind heute auch die Ministerpräsidenten der Bundesländer zusammengekommen. Auch sie hatten eine Palette an Themen. Panayotis Gavrilis beobachtet das Treffen für uns. Was ist denn herausgekommen?
Ja, das zentrale Thema war der Klimaschutz und zur Stunde sitzen die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten im Kanzleramt mit der Kanzlerin Angela Merkel zusammen. Da warten wir seit einer Stunde ungefähr darauf, dass man sich öffentlich äußert. Die Länder, ich habe es erwähnt, Klimaschutz ist das Thema Nummer eins. Die Länder pochen ja vor Verhandlungen mit dem Bund über das Klimapaket auf finanzielle Entlastungen. Worum geht es? Der Bundesrat hatte ja einen Teil des Klimapakets vorerst gestoppt. Es geht da um Steuergesetze. Konkret geht es um die Mehrwertsteuersenkung für Bahntickets im Fernverkehr und es geht um eine Förderung der energetischen Sanierung von Wohnhäusern und beides soll eigentlich bereits Anfang des Jahres in Kraft treten. Und Markus Söder sagte heute, die Bundesländer dürften nicht einseitig auf Steuerausfällen sitzen bleiben. Das sagte er nach einem Treffen heute Mittag mit den Ministerpräsidenten. Und er sagt, die Länder befürchten Einbußen von bis zu 2,5 Milliarden Euro. Hören wir mal kurz rein, was er dann noch gesagt hat.
Das eine ist eine angemessene Beteiligung der Länder in der finanziellen Frage, was von ganz wichtiger Bedeutung ist. Denn der Bund hat ja die Möglichkeiten, sozusagen Steuereinnahmen über den Emissionshandel zu generieren. Die Länder bleiben nur einseitig auf den Steuerausfällen quasi sitzen. Da aber jedes Bundesland eigene Klimaschutzziele und noch mal ergänzend zum Bund ein in sich abgestimmtes Klimakonzept regional entwickelt, brauchten die Länder aber auch eine entsprechende finanzielle Beteiligung.
Ja, es ging aber auch um andere Themen wie Mobilfunkausbau, um eine Föderalismusreform und eben um den Medienstaatsvertrag, der auf den Weg gebracht wurde.
Und beim Klimaschutzpaket, das Sie angesprochen haben, wurde da was zum Zeitplan gesagt?
Ja, das ist ziemlich ambitioniert, was man da vorhat. Bis Weihnachten soll auch der letzte Teil des Klimaschutzpaketes unter Dach und Fach sein. Das ist zumindest das Ziel der Regierungschefs. Jetzt wollen sich die Länder bis zur letzten Bundesratssitzung in diesem Jahr am 20. Dezember mit dem Bund einigen. Also noch vor Weihnachten soll es ja im Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag zu einem Ergebnis kommen. Und Markus Söder sagte noch, er warnte vor einer Blockadehaltung. Mhm. Aber das wird auch mal eine intensive Zeit, eine intensive Vorweihnachtszeit.
Und noch vor dem Treffen mit der Bundeskanzlerin haben die Ministerpräsidenten einen neuen Medienstaatsvertrag auf den Weg gebracht. Was sieht der vor?
Ja, der seit 1991 geltende Rundfunkstaatsvertrag, der soll im Prinzip ersetzt werden durch einen neuen Medienstaatsvertrag. Das ist im Prinzip eine Art Update. Anders als früher soll das Regelwerk auch verstärkt Internetplattformen abdecken. Das heißt konkret Suchmaschinen, Smart-TVs, Sprachassistenten, App-Stores oder auch soziale Medien. Sie werden erstmals einer Regulierung unterliegen. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin sprach heute von einem Meilenstein. Also man kann sagen, das Ganze ist ein Update des geltenden Rundfunkstaatsvertrags, der Medienstaatsvertrag.
Dankeschön für diese Informationen aus Berlin, Panayotis Gavrilis. Und damit gehen die Informationen am Abend auch zu Ende. Am Mikrofon war Christiane Kess. Danke für Ihr Interesse.